On Air, das Podcasts-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein.
Nachhaltigkeit, das klingt für viele erst einmal nach großen politischen Zielen oder komplexen Konzepten. Doch auch Sportvereine können davon profitieren. Sie können Kosten sparen, ihr Engagement sichtbar machen und sogar neue Mitglieder gewinnen. Wie Nachhaltigkeit ganz praktisch im Vereinsalltag funktionieren kann, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Thomas Lehmann, Vereinsberater und langjähriges Mitglied im Ausschuss Vereinsentwicklung des Regionssportbundes Hannover. Er begleitet Sportvereine dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Ich freue mich sehr, ihn heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Philipp, hallo Sportskameradinnen, Sportskameraden. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Thomas, bevor wir ins Volle gehen, stell dich doch einmal kurz vor. Woher kommst du eigentlich? Bist du hier aus Hannover Region?
Ja, ich ahnte schon, dass euch eine Frage kommt dabei. Das ist immer ganz schwierig, wenn man schon etwas länger dabei ist und etwas älter dabei. Nein, ursprünglich komme ich aus dem Ruhrgebiet, Schmelztiegel der Generationen und auch natürlich der Nazuren, die da sind. Also mein Geburtsort ist Hattingen. Bin dann über Köln hier nach Hannover gekommen dabei und mittlerweile seit 15 Jahren wohnhaft in der Region.
Das heißt, du kennst die Region auf jeden Fall.
Die Region kenne ich schon dabei, aufgrund meiner Tätigkeit dann natürlich etwas weiter auch noch dabei, weil mein Wirkungskreis war aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, die Nordländer letztendlich, wo ich dann aktiv bin in dem Bereich Vereinsberatung, Vereinsmanagement und so weiter.
Mhm. Zu deiner Vereinsberatung, da kommen wir gleich nochmal, aber unsere Hörer interessiert auch, bist du auch selbst ehrenamtlich im Sport aktiv?
Zurzeit nicht mehr dabei. Ich habe eine Vereinskarriere hinter mir, ich habe eine Verbandskarriere hinter mir, habe dann auch die Ehrenamtlichkeit letztendlich hier oder die Hauptberuflichkeit letztendlich kennengelernt. Ich war mal eine Zeit lang Geschäftsführer hier beim Landessportbund und bin seit mittlerweile 20 Jahren, 25 Jahren freiberuflich unter anderem tätig als Trainer, Coach und Berater dann, hauptsächlich für Non-Profit-Organisationen.
Ja, und wie ich eingangs ja auch gesagt habe, du bist ja für uns glücklicherweise auch in unserem Ausschuss Vereinsentwicklung. Mit Dagmar Ernst hast du den engeren Draht und bist da eng zusammen. Für welche Sportart schlägt dein Herz?
Ja, ursprünglich komme ich aus dem Judo. Das ist eigentlich das, was ich so 30 Jahre lang gemacht habe. Und dann nachher, nachdem wir dann mal ein Ausrufezeichen gesetzt haben mit der Organisation der Deutschen Einzelmeisterschaften, wo wir dann kurz nach den Olympischen Spielen in den USA im Grunde genommen so ein Zeichen gesetzt haben. Wir haben gut 10 Stunden Fernsehübertragung gehabt, haben eigene Videoübertragung gehabt und wir waren mit unserer Veranstaltung neben Moskau und Paris in Herne, Wanne Eickel, die einzige Veranstaltung, die komplett Videoübertragung auch der Wettkämpfe hatte. Also insofern ein ganz tolles Event dann auch und ab da habe ich mich dann etwas mehr so um das Sportmanagement gekümmert. Bin dort dann über den Landessportbund in Nordrhein-Westfalen letztendlich in die Vereinsberatung reingekommen. Wir haben dort dann unter anderem auch das FIP-System, was Sie kennen oder was ihr alle kennt wahrscheinlich auch, mit konzipiert. Ich gehörte mit zu den Autoren der ersten Stunden, die dieses System dann mit gefördert haben und auch mit Inhalten gefüllt haben.
Noch stark.
Wir haben dann auch letztendlich ein Konzept entwickelt für die Ausbildung der Berater. Und da ich immer schon so einen Blick über den, im Grunde genommen Beratenzaun geworfen habe, haben wir mit diesem Konzept bei der Verleihung des Deutschen Personalwirtschaftspreises teilgenommen und sind dann dort eben auch eingeladen worden, allerdings nicht prämiert worden. Man sagt uns letztendlich, wie das immer so ist, aus Motivationsgründen, wir waren der Einsender, der das Konzept gestellt hat, der aus einem Non-Profit-Bereich kam. Und die Vereinsträger waren die Telekom, Mercedes, Siemens und so weiter, die natürlich alle Aussteller waren und auch Förderer dieses Preises. Also insofern versteht man dann auch, dass man denn nicht als Non-Profit-Organisation dort prämiert wird. Wir sind allerdings gelobt worden letztendlich auch dafür, dass wir so professionell letztendlich diese Konzepte geschrieben haben.
Ja, stark. Ja, und der LSB Niedersachsen, der nutzt das ja auch seit einigen Jahren auch auf sich gemünzt, was uns natürlich auch wieder zugutekommt hier in Niedersachsen, weil die Inhalte sind ja oftmals gleich.
Basisinformationen sind immer gleich. Die Vereine haben nun mal sehr viel Parallelen, wenn auch die Unterschiede letztendlich in der Region natürlich unterschiedlich sind, ob das in der Eifel ist, im Sauerland ist oder auf Norderney, dann sind das immer eben unterschiedliche Konstellationen dort. Aber an sich sind es Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und die sind, Gott sei Dank, mein Eindruck zumindest auf der Welt, letztendlich alle gleich. Sie haben ihren Spaß daran, sie haben ihren Engagement oder ihren Spaß und Engagement und der Bereitschaft, etwas für andere zu tun. Und natürlich etwas zu bewegen, auch für die Gesellschaft. und natürlich in diesem Zusammenhang eben auch nachhaltig zu wirken, nämlich etwas zu bewegen, was dann eine lange Zeit anhält.
Was treibt dich eigentlich an, Vereinen zu helfen? Wie bist du mal in diese Richtung reingerutscht?
Oh, das ist eine schwere Frage. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Jugendbildung. Mhm. Und zwar hatte ich immer so das Ideal, nach Möglichkeit irgendwo Freizeiten mitzuleiten und so weiter dann. Und habe dann eigentlich erkannt, dass Freizeit und politische Bildung eine Möglichkeit ist, eben die Vereinsjugendarbeit zu fördern. Und so haben wir sehr viele internationale Fragen gemacht. Wir waren in England, waren in Spanien, Luxemburg, haben EU-Institutionen besucht, haben Berlin besucht, haben dort europäische Partner mitgenommen dann auch und diesen internationalen Kontakt eben auch nach vorne gebracht. Und haben dadurch also gelernt, dass man da eben ganz gut seine Programme, Vereinsprogramme eben auch fördern kann. Und was ich gemerkt habe, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch hier in Niedersachsen, ist, dass Vereine das viel zu wenig machen dabei. Ja? Es gibt sehr viele Fördermöglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten, eben diese Vereinsaktivitäten zu finanzieren, eben auch aus unterschiedlichen Quellen. Und das haben wir immer versucht, eben dann auch zu nutzen. Und ich habe einfach Spaß daran, dem Judo-Prinzip, gemeinsames Handeln zu beiderseitigem Wohlergehen, im Grunde genommen dann auch umzusetzen und Vereine mit zu begleiten. Ich habe einfach Spaß daran, Entwicklung zu begleiten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich engagiere bei der IHK. Ich bin Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer in verschiedenen Ausbildungsgängen, Fortbildungsgängen, Weiterbildung und habe einfach Spaß daran.
Mhm. Machst du Vereinsberatung eigentlich auch hauptberuflich oder machst du das so halb ehrenamtlich und hast noch einen anderen Hauptberuf?
Ja, es war lange Zeit, war das nebenberuflich. Mittlerweile habe ich meinen Arbeitgeber überzeugen können, dass er auf meine Arbeitsleistung verzichtet. Ich gehöre zur Ü-Reserve, das heißt, ich bin pensioniert mittlerweile und habe das irgendwo als Hobby immer noch. Ja, also Beruf kann ich jetzt nicht sagen, weil dann ist man ja darauf angewiesen, dass man das Geld eben verdient. Mhm. Sondern hier geht es darum, dass ich Spaß habe und ich suche mir das, was mir Spaß macht eigentlich.
Ja, schön. Ja, und gut, dass wir davon profitieren. Du hattest ja eben gerade auch schon gesagt, du begleitest Vereine sowohl beruflich als auch ehrenamtlich. Ein Thema, das inzwischen immer häufiger auftaucht, ist ja die Nachhaltigkeit, die du gerade auch schon erwähnt hast. Wenn du jetzt in die Vereine gehst, was verstehen die eigentlich unter Nachhaltigkeit?
Ich glaube, es ist gar nicht mal so ein großes Verständnis darüber da, über Nachhaltigkeit. Aber es sollte etwas Dauerhaftes sein, was ist das Thema, was man also nicht nur als Eintagsfliege in die Welt setzen kann, sondern immer so den Gedanken, dass wir damit natürlich etwas bewegen und verändern auch dann. Und das natürlich auch kontinuierlich, also auf Dauer angesehen. Ne? Das ist also das Thema. Was in meinen Augen Vereine davon abhält, das intensiver zu betreiben, ist immer die Gefahr oder das Gefühl dabei, dass man das nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, diese Leistung. Und das ist so eine Schwierigkeit, die dann durchaus dazu führt, dass Vereine da sich nicht dran wagen. Wir haben jetzt am Mittwoch ja diesen Sportkongress gehabt. Und eine Idee war letztendlich zu sagen dabei, ich kann auch dann, wenn ich nicht selber aktiv werde, zumindest meine Mitglieder animieren, dort tätig zu werden. Da ist der Verein wie in vielen anderen Dingen auch Transmissionsriemen einer Idee. Und wenn man so das Konzept vor Augen hat, dass wir rund 28 Millionen Mitglieder, Vereinsmitglieder haben und alle 28 Millionen gehen einen kleinen Schritt, dann ist das schon für unsere Gesellschaft ein ganz gewaltiger Schritt. Ja, wenn ein Viertel der Gesellschaft sich bewegt, sich bewegen lässt letztendlich, etwas Nachhaltiges zu unternehmen, dann bewirkt das schon etwas. Und darüber muss man sich auch im Klaren sein.
Und so wie du es jetzt erklärt hast, ist es ja eigentlich viel, viel mehr als das, was die meisten damit in Verbindung bringen. Also Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz und Klimaschutz.
Ja, denn es geht ja nicht nur darum, das für die Natur zu tun, sondern gerade dieser soziale Aspekt spielt ja eine Rolle, der bei vielen Vereinen, bei vielen Vereinsvertretern natürlich auch, bei vielen Ehrenamtlichen der eigentliche Grund ist, dass wir etwas tun. Bei uns zu Hause herrscht eine etwas gefährliche Mischung, weil ich habe das mal so gegoogelt. Meine Frau ist dann durchaus als ja, Enthusiastin und Naturschutzvertreterin aktiv, Aktivistin in dem Bereich für den NABU. Und ich habe eben den Bereich des Sports und wir haben ganz viele Berührungspunkte dabei, wo ich dann sage, eigentlich könnte man im Bereich des NABUs und im Bereich des Sports viel mehr und viel enger zusammenarbeiten, um da erfolgreich zu sein. Und so sind immer Ideen, die wir dann letztendlich so ja, austauschen dann auch, was denn da möglich ist. Ne? Also erstmal, dass Vereine vielleicht eben auch NABU-Berater einladen dabei, um Vorträge zu halten dabei. Aktionen des NABUs einfach unterstützen durch ihre Aktivitäten. Und auch das natürlich Dinge sind, die im Sinne der Nachhaltigkeit nach unserem Verständnis her durchaus auch wirken können. Weil der NABU hat wesentlich weniger Mitglieder, hat auch gute Ideen und natürlich auch das entsprechende Know-how, was diese Ökologie angeht.
Beobachtest du zunehmend, dass Vereine sich tatsächlich mit diesem Thema auseinandersetzen und beschäftigen?
Aufgrund der Förderbedingungen dabei im Umfeld ja. Es geht ja letztendlich darum, gerade diese Sporträume auch nachhaltig zu gestalten, dass auch bei Veränderungen, beim Klimawandel, ja, bei den Bedingungen, die sich verändern, eben auch nachhaltig dort unsere Sporträume nutzen können. Also insofern wird das immer wieder notwendig werden dabei. Und das bedingt natürlich auch, dass wir mal überlegen dabei, wie viel Mobilität veranlassen wir überhaupt? Und wie können wir das denn eventuell verändern? Wie viel Konsum veranlassen wir überhaupt, um das bewusst zu machen dabei? Wie viel Energie wird letztendlich verbraucht, benötigt, damit wir den Sport treiben können? Und viele andere Dinge, die vonnöten sind. Ja.
Ja, wir haben, jetzt kommen wir wieder zum Klima, verändernde Temperaturschwankungen. Also es wird immer heißer. Und das Grundwasser sinkt.
Der Grundwasserspiegel.
Genau, man versucht es ja stabil zu halten. Deswegen sind Vereine dazu angehalten, auch im Sommer mehr zu haushalten. Deswegen gibt es ja auch bestimmte Zeiträume, wo weniger Wasser flächendeckend herausgegeben werden oder benutzt werden.
Berieselt.
Genau. Man merkt es, dass man das Thema Umwelt immer häufiger auf den Tisch bekommt. Deswegen glaube ich alleine schon, dass es ein wichtiges Thema auch für Vereine ist, weil die Vereine ja die Gesellschaft widerspiegeln. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Nachhaltigkeit zurückkommen, weil ja viele Vereine tatsächlich nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen. Also viele Vereine denken, ja, das klingt wichtig, aber wo fangen wir an und wo können wir halt auch gewährleisten, dass es halt tatsächlich über einen längeren Zeitraum hinweg dann auch durchgeführt wird?
Ja, ich denke, dass das erstmal eine Überlegung ist, die in zweiter Linie erfolgen sollte dabei. Na, natürlich denke ich als Ehrenamt, wenn ich mich engagiere dabei, dass das nicht nur eine einmalige Sache ist dabei. Also ich mache mal eine Aktion und dann ist das verloren dabei. Da fragt man sich dann wirklich, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Ich komme eigentlich von dem Gedanken her aus der Veranstaltungsbranche oder aus dem Veranstaltungsbereich. Das heißt, wenn wir im Sport irgendwie Veranstaltungen gemacht haben, Turniere, ob das Spiele, ob das Freizeiten waren, war immer so der Gedanke, was macht eigentlich danach dann oder was bewirkt das denn überhaupt? Und so muss man das wahrscheinlich auch sehen bei den Aktivitäten des Vereins. Das heißt, er fängt einmal an, vielleicht an einer Müllsammelaktion teilzunehmen, hat den Kontakt zu anderen, die dort teilnehmen, zu anderen Verbänden, die dort teilnehmen und überlegt sich dann natürlich, vielleicht kann man ja etwas betreuen dann auch, was an Umweltprojekten da ist. Vielleicht kann man ja Schirmherrschaften übernehmen. So, und das ist dann losgelöst von dem eigentlichen Konzept, das, was Vereine machen. Ich konzipiere ja auch Qualifix-Maßnahmen dabei, Bildungsmaßnahmen und auch ein Thema ist dann unter anderem auch Vereinsangebote. Und ein solches Schlagwort ist dabei, die wenigsten Angebote, die wir haben das oft durchgesprochen, da war immer so ein Engpass, ein Bottleneck dabei, im Grunde genommen die Hallenzeiten. Und eine Kreativitätstechnik ist dann wirklich zu sagen, was ist denn möglich, außerhalb der Sporthallen noch alles an Angeboten zu machen. Und da kommen wir eigentlich an den Kern des eigentlichen Vereinsgedankens, also Solidargemeinschaft, gemeinsam etwas zu bewegen. Und die Ideen, die dann daraus entstehen, sind vielfältig, unabhängig von einer Lösung, dienstags von 19 bis 21 Uhr in der Sporthalle. Und das ist so dieser klassische Gedanke, wenn ich etwas mit Vereinen mache, dann muss das in meine Sporträume passen. Nein, das ist es nicht. Es ist in den letzten Jahren immer mehr dazu verkommen, dass man gesagt hat, Sportverein, ja, der macht Sport. Nein, ein Sportverein ist dazu da, eine Gruppe Gleichgesinnter im Grunde genommen zusammenzuhalten dabei und eventuell dann in die Zukunft zu bringen. Das heißt, was wird denn alles drumherum getan? Was wird denn alles noch drumherum als gesellschaftlicher Anteil, als gesellschaftliche Wirkung denn noch im Grunde genommen initiiert? Was passiert denn da? Ich nehme den Sportgedanken mit, um gesund zu leben. Und nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, für mein Umfeld. Ja, es ist also nicht nur allein, dass Sport innerhalb des Vereins stattfindet. Und darüber muss man sich im Klaren sein, wir sind eben als Sportvereine Teil der Gesellschaft, tragen auch einen Teil der Verantwortung dabei und können eben mit dem Gedanken, dass wir Nachhaltigkeit in den Vereinen letztendlich etablieren, ganz viel auf die Gesellschaft auswirken und beziehungsweise bewirken auch in der Gesellschaft. Und das ist eine Chance dabei, die Sportvereine nutzen sollten. Weil ich glaube, es ist eine gute Idee, auch wenn heutzutage, zumindest nach der politischen Situation, das nicht gerade ganz oben auf der Agenda steht. Was schade ist, denn wäre es so schön, wir haben eben nur eine Welt und keine zweite irgendwo im Schrank oder im Koffer.
Ja, nicht mehr, ne? Also es war schon mal stärker. Aber vielleicht gibt es ja wieder die Rolle rückwärts irgendwann, so wie es ja momentan auch die Rolle rückwärts geht, leider in der Politik.
Ja, es ist zumindest aus der Öffentlichkeit, ist es verschwunden im Grunde. Wenn ich mir jetzt überlege dabei, ich habe zur Vorbereitung des Workshops im Sportkongress einfach mal überlegt, was denn da passiert ist. Bin ja mittlerweile schon etwas älter und überlege mal, ich habe in meiner Zeit an der Absperrung gestanden, weil keine Autos mehr in die Innenstadt durften, weil Smogalarm war. Ja, also es war so hohe Luftbelastung dabei. dass man Schmerzen hatte beim Atmen. Mit allen Problemen nebenbei dann noch. Dann kam Tschernobyl, dann kam der saure Regen noch und alle anderen Sachen, die dahinter kamen dabei. Und wenn man sich heute anschaut, dass wir über 50% der Energie, die wir brauchen, über erneuerbare Energien bringen, glaube ich, haben wir schon einen ganz, ganz großen Schritt gebracht. Und da ist schon ganz, ganz viel passiert. Und gerade diese erneuerbaren Energien, da sind wir eben nicht abhängig von anderen. Und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen politischen Ideologien. Ja? Ich möchte mich gar nicht parteipolitisch hier irgendwo positionieren, weil ich bin da ganz, ganz weit weg davon. Ich bin im Sport engagiert.
Nee, aber ja? Es geht ja auch,
das ist wichtig.
Es geht ja um unser aller Zukunft und letzten Endes haben wir nur eine Welt.
Genau. Wenn ich mir heute überlege, man schaut sich an, wer heute die Entscheidung trifft, das ist dann meine Generation. Die Rechnung bezahlt aber jemand anders. Ja, so. Das war früher auch nicht anders. Ja, also in den 60er, 70er Jahren, man dachte daran, was da passiert ist in der Gesellschaft, ne, was wir gerade in den 70er Jahren hatten für Umbrüche, die da waren mit der RAF und so weiter. Das war früher schon immer problematisch. Ja? Es gibt genug Aussagen von alten Römern, die genau das sagten. Ja? Dass natürlich diese Generationen auch einen Blick haben müssen im Sinne von Nachhaltigkeit und was passiert eigentlich nach uns. Ja, ich habe mal so eine Lebenskrise, wie immer man das nennen mag, gehabt, wo ich mir gesagt habe, du, jetzt warst du länger auf der Welt, ja, als du noch da bist. Mal zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Ne? Ich habe mit Sicherheit noch einiges an Jahren dabei, wo ich etwas bewirken kann, aber Großteil der Geschichte ist geschrieben. So, also musste ich ja jetzt mal überlegen, wem übergebe ich das Ganze denn überhaupt? Ja, und da müssen andere Menschen mit klarkommen und das ist, denke ich, auch eine Verpflichtung für uns, einfach mal zu sagen, das sind die Kinder und die Kindeskinder, die das ausbaden müssen.
Also letzten Endes gilt es ja auch vielleicht einfach die Leute, die in deinem Alter sind und darüber sinnieren, was sie noch an Sinnhaftigkeit der Welt Gutes tun können und die Kleber und die Friday for Futures Generation, unsere Gen Z, dass die auch abgeholt werden. Das könnten ja durchaus auch neue Mitglieder sein und die legen einfach mehr Wert auch auf umweltbewusstes Handeln und auf Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz möchte ich halt einmal Rolle rückwärts jetzt in unserem Dialog sagen, dass doch auch durchaus wichtig ist, dass natürlich halt Heilzeiten vorhanden sind und dass der Sport auch betrieben werden kann, weil du sagtest vorhin halt, wir kommen zusammen, weil wir halt auch gesellschaftliche Probleme oder Zusammenhalt sozialer Art haben. Das stimmt, aber im Sportverein geht es halt im Kern um Sport. Man möchte ja auch den Sport durchführen. Sonst könnte man auch in andere Vereine eintreten und sich sozial engagieren. Der soziale Aspekt sollte definitiv vorhanden sein, da gehe ich mit dir. Und es ist ja auch ein Potenzial. Das wollen wir auch heute nochmal auf den Tisch bringen. Nochmal, wie könnten Vereine, was würdest du Vereinen sagen, wie könnten die mit einfachen Schritten versuchen, das Thema Nachhaltigkeit im Verein einzubringen und zu implementieren?
Ich glaube, der Blick müsste erst einmal geworfen werden auf das, was wir bereits tun. Mal zu schauen, wo habe ich da Möglichkeiten, wo habe ich da Berührungspunkte. Eventuell das Thema Ökologie, das Thema Wirtschaftlichkeit vielleicht mit einzubringen, wo ich dann durch Reduzierung von Abfall, Reduzierung von Energieaufwand oder so, dann durchaus meinen Beitrag leisten kann. So, das ist einmal das eine, das, was besteht dabei. Dann habe ich noch die Möglichkeit, schlicht und einfach zu schauen, welche Perspektiven habe ich, welche Visionen habe ich. Und wären dann bei diesen Visionen natürlich auch Aspekte der Nachhaltigkeit mit zu berücksichtigen. Das heißt, wir planen fürs nächste Jahr ein großes Vereinsfest. Die Überlegung dann natürlich, hole ich mir ein Spülmobil oder sitze ich dann letztendlich auf einmal Abfall, ne? Also auf einmal Papier dann auf und so weiter. Genau, ne? Solche Überlegungen sind dann da. Aber es sind an sich alles Kleinigkeiten, die da sind. Aber genau diese kleinen Schritte sind in meinen Augen immer Teil eines Puzzles, eines Gesamtbildes, wo ich etwas tun kann. Und darüber hinausgehend, ich stehe davon ganz hinter, was du gesagt hast. Ne? Ich habe halt den einen Leitsatz, Sozialisation im Verein zum Sport, durch Sport und im Sport. Ja, und das bedeutet eben ganz klar, im Sport, ich muss Regeln letztendlich anerkennen, zum Sport, Sport gehört mit, zum gesunden Leben dabei. So, aber dann durch Sport, was bedeutet das eigentlich mit dem Sport auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit in die Gesellschaft reinzubringen, ne? Und das eben ganz klar auch zu präsentieren. Und da ist in meinen Augen immer ganz wichtig, ganz klar zu sagen dabei, es reicht nicht nur, im Zeitungsbericht dann zu lesen, dass unsere Mannschaft wieder mal erfolgreich in den ersten, zweiten, dritten Platz bestellt hat. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was im Verein wirklich läuft. Ich plädiere dafür, dass Vereine dann auch so etwas wie Sozialbilanzen erstellen. Das heißt, wie viele Stunden habe ich denn mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet? Wie viele Möglichkeiten habe ich denn überhaupt gegeben, dass zum Beispiel sich andere Vereinsmitglieder engagieren für den Verein? Also im Grunde genommen soziales Handeln dann noch machen. Ganz wichtig auch im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit ist für mich dann eben auch nachzuweisen dabei, wie sieht denn die Bilanz aus im ökologischen Handeln des Sports? Also mal zu überlegen, was haben wir denn alles getan als Sportvereine in der Region? Welche Aktionen sind denn da gelaufen? Der alte Leitsatz, den wir ja alle beherzigen, deswegen sitzen wir auch hier, tu Gutes und rede darüber. Ja, dass die anderen das kennen, dass die anderen das wissen. So, und das wird eigentlich zu wenig gemacht. Ja, und das ist eine Sache, wo ich dann auch dahinter stehe und wo ich jetzt sage, so, das gehört dazu. Das gehört dazu. Also der Verein gehört nicht letztendlich zum Sportempfang des Bürgermeisters, sondern der Verein gehört zum Jahresempfang der Wirtschaft mit dazu. Ja, weil er nämlich ein Teil der örtlichen Wirtschaft ist. Wenn man sich überlegt, wie viele Werte geschaffen werden über das Ehrenamt im Verein, ist das eine ganze Menge, das letztendlich am gesellschaftlichen Leben, am wirtschaftlichen Leben innerhalb einer Gemeinde alles passiert. Aber es wird im Moment nicht deutlich gemacht, es wird nicht transparent gemacht. Wir berichten da zu wenig drüber. Das heißt, wir müssen uns anders positionieren. Und das ist einer der Aufgaben, nachhaltig wirksam zu werden und diese Nachhaltigkeit auch wirklich zu zeigen, nach außen hin zu zeigen, dass wir etwas tun dafür. Und sehr intensiv tun, heute bereits.
Gibt es denn auch neben dem Aspekt, dass vielleicht das eine oder andere Mitglied dadurch gewonnen werden kann, wenn man das kundtut, wie man sich aufstellt und was man macht, vielleicht auch Vorteile im Bereich Sponsoren oder Fördermöglichkeiten?
Ja, jetzt fällt mir gerade rein so das Thema Greenwashing. Ja, so nach dem Motto, da ist ein Verein da, der macht da was und da gewinnt natürlich deine Firma eventuell auch ein gutes grünes Image dann daraus. Klar, es gibt Möglichkeiten, so etwas zu machen dabei, weil man darf ja nicht vergessen dabei, wir haben einfach die Manpower, wir haben die Energie und wir haben die Idee. Und das ist das Tolle, wir bringen die Menschen zusammen und wir können gemeinsam handeln. Und vielen Unternehmen, die mit dem Fokus darauf letztendlich wirtschaftlich Erfolg zu haben, dann vielleicht vergessen haben, wie sie denn auch im Sinne Corporate Social Response dann letztendlich auch etwas nach vorne bringen können, bewegen können. Die können eben letztendlich über Sportvereine, über ein Sponsoring zum Beispiel von Maßnahmen, von Nachhaltigkeitsmaßnahmen dann natürlich auch mitwirken an der Gestaltung der Gesellschaft. Und es gibt in meinen Augen sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Potenzial dabei. Aber das sind auch alle Dinge, die letztendlich so ein Verein dann auch auf die Reihe bringen muss und natürlich auch mit in der Gedankenwelt haben muss bei den Entscheidungen. Ich habe immer so ein Bild letztendlich vor Augen, wenn ich in Vereine reingehe, dann habe ich den Vereinsvorsitzenden, die Vereinsvorsitzenden lieber lieben gerne so als Dagobert Duck. Mit Dollarzeichen in den Augen. Ja? Und weil wir gemeinnützig sind, ist alles, was wir verdienen in dem Moment, für den gemeinnützigen Zweck. Und der Steuergesetzgeber hat damals schon gesagt, aber dass es sinnvoll ist, weil wir können unseren gemeinnützigen Zweck nicht nur aus Vereinsbeiträgen erwirtschaften, sondern wir haben eben den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und ich kann ganz viele Ideen im Grunde genommen dann generieren, wo ich dann Geld verdiene für den Verein, für meine ideellen Zwecke. Und da muss ich einfach als Verein dann eben auch unternehmerisch denken und auch unternehmerisch handeln. Ja? Sprich, um mal zu schauen, wo gibt es denn wirklich Ressourcen? Wo gibt es vielleicht finanzielle Mittel, Fördermittel in ganz unterschiedlichen Bereichen? Und da ist nicht nur die Sportförderung, da ist eben der Bereich der Umweltförderung auch noch dabei, der Bereich der Demokratieförderung, wo wir unheimlich viel tun können. Ja? Und das, denke ich, das müsste ganzheitlich gesehen werden und ganzheitlich behandelt werden. Und dafür stehe ich eigentlich dann auch.
Bingo Umweltstiftung wäre da zum Beispiel ein Punkt. Also neben der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung mit aktiv pro Klima. Und da gibt es ja auch andere, die wir gerne auch in unsere Shownotes mit aufnehmen. CSR, also Corporate Social Responsibility, hattest du gerade genannt. Genau, das ist tatsächlich ein Punkt, den die Firmen die letzten 20 Jahre im Prinzip immer häufiger unter die Lupe nehmen und auch für sich gewinnen. Wenn du uns vier Beispiele nochmal nennen könntest, also welche vier Punkte wären die ersten Schritte, die du den Vereinen empfehlen kannst, die sowieso eigentlich schon machen oder vielleicht angefangen haben?
Also ein Punkt ist mir sicher, das Thema Ehrenamtlichkeit, in diesem Zusammenhang so etwas wie Arbeitsgemeinschaften zum Thema Ehrenamt, sozial macht stark, ist eine Sache, die ich sehr gut finde, wenn in diesem Zusammenhang dann so etwas wie Hausaufgabenbetreuung da ist, wenn in diesem Zusammenhang dann so etwas wie Kooperationen von Umweltprojekten dann letztendlich anfängt, umgesetzt zu werden, ist das ganz toll. Ich finde auch Sporträume in der Natur zu erschließen für sehr sinnvoll und auch Verantwortung dafür zu übernehmen in diesem Bereich. Das finde ich eine ganz wichtige Sache und wie gesagt, den Verein raus in die Natur zu bringen, um dort Natur und Sport gemeinsam zu handhaben und zu handeln und dafür zu sorgen, dass das eben vernünftig läuft. Und dann mit diesen Gedanken eben auch mal zu schauen, ob es dort entsprechende Fördergelder gibt, sodass wir dann letztendlich auch diese Sachen finanzieren können dadurch und dann natürlich auch entsprechendes Wachstum generieren und eventuell Kooperationen einzugehen. Das ist auch noch eine Sache, ne? Denn hier passiert viel zu viel, dass jeder sein eigenes Ding macht, nur nicht zusammen. Und sich immer als sehr positiv bewiesen, deswegen gibt es den Regionsport natürlich auch, dass man gemeinsam stark wird. Und wenn wir dann diese gesellschaftlichen Kräfte entsprechend verbinden, auch hin zur Wirtschaft hin, die es verbinden, dann ist das, denke ich, eine ganz sinnvolle Sache. Das heißt eben, irgendwo ein Spülmobil mit einzusetzen, Geschirrmobil mit einzusetzen, Leute dazu zu überzeugen, dass man eben solche Dinge auch durchaus initiieren kann, mit Fahrgemeinschaften dann Mobilität entsprechend einzusetzen. Gut, ich kenne die Zeiten noch, wo dann die autofreien Samstage oder Sonntage da waren, da wo wir dann überlegt haben, wie kommen wir denn letztendlich zum Turnier hin, wenn auf einmal Fahrverbot gilt, ne? Also solche Dinge, ne? Aber einfach mal zu überlegen, dass man solche Sachen natürlich vielleicht auch mit einer Radtour verbinden kann, um auch teilzuhaben als Sportverein an solchen Aktivitäten, die die Umwelt letztendlich gestalten und vielleicht dann auch unser Umfeld etwas ökologischer dann halten und nachhaltig ökologischer gestalten.
Lastenräder werden auch nochmal irgendwie so ein Punkt, der in den letzten Jahren mehr und mehr angeboten wurden auch als Förderung. Und natürlich Sportstättenbau ist bei uns ja ein Riesenthema. Da auch einfach zu gucken, gibt es relativ einfach auch die Möglichkeit, Glühbirnen auszutauschen und auf LED umzuwechseln oder auch Photovoltaikanlagen und Solarthermie sei da auch nochmal genannt, genau. Ja, wer zu dem Thema ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchte und sich intensiver beschäftigen möchte, der findet beim Regionsportbund übrigens auch eine eigene Seite mittlerweile dazu, die immer weiter auch ausgebaut wird, vielen Ideen, Materialien und Praxisbeispielen und Tipps und auch Fördermöglichkeiten. Unsere Ansprechpartnerin hier in unserem Haus für die Sportvereine der Region, das ist unsere vor kurzem ernannte Klimabotschafterin Luise Zobel. Und unsere Unterseite, die ist auf der Homepage rsbhannover.de zu finden. Genau, da gibt es auch Downloadmöglichkeiten oder Material, was bereitgestellt wird und sich herunterladen kann. Aber seit neuestem, Thomas, da hast du ja ein neues Format entwickelt. Und zwar ein Planspiel zum Thema Nachhaltigkeit im Sportverein. Könntest du uns kurz und knapp so innerhalb von einer Minute erklären, was die Idee dahinter ist?
Immer diese Begrenzung mit der Zeit, aber das ist ja fürchterlich dabei. Kurz und knapp. Also ich soll ein ganz Riesenprojekt wie die Landung auf dem Mond in einer Minute jetzt erklären.
Versuch's mal.
Gut, was ist ein Planspiel?
Ja.
Ja, wir brauchen einen Raum, wo Vereine sich ausprobieren dürfen, wo Vereine ohne Grenzen nachdenken dürfen, ausprobieren dürfen. Also praktisch so eine Simulation, so eine Modellwerkstatt. Ich gehöre einer Generation an, die sich auch an Wochenenden mal getroffen hat zum Spieletreff. Und natürlich gibt es so Zockerpartys, die dann die ganze Nacht durchzocken. Wir haben das dann meist immer samstags nachmittags bis tief in die Mitternacht entsprechend gemacht.
LAN-Partys.
Ja. Genau, diese LAN-Partys. Ja, davor gab es so etwas noch in der analogen Welt daneben, auch noch Brettspiele dann so, noch. Ne?
Ja,
genau.
Damit, ja.
Daraus resultiert an sich der Planspielansatz. Das heißt, wir simulieren einen Verein und wir simulieren Situationen, die wir dann durchspielen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Einladung des Bürgermeisters zu einer Müllsammelaktion und stellen den Vereinen, den teilnehmenden Vereinen dann die Aufgabe, ihre Mitglieder zu gewinnen und wie sie es denn dann machen. Und wir haben dann 10 Minuten Zeit, 4 Stunden Zeit dann zu überlegen, wie aktiviere ich meine Mitglieder, um an dieser Aktion teilzunehmen. Und durch die Vielzahl der Teilnehmer natürlich auch kommen ganz viele neue Ideen und tolle Ideen zustande. Und in diesem kreativen Prozess, der dann natürlich durch dieses Spielerische dann auch noch forciert wird und angerichtet wird, habe ich natürlich eine Grundlage und auch viele Ideen, die dann geboren werden. Im Grunde genommen, das ist ja nur eine exemplarische Aufgabe gewesen, die dann in diesem Planspiel dann natürlich den Raum oder den Kopf verlassen und letztendlich manifestiert werden. Sie werden niedergeschrieben und sie stehen nachher als Quelle, als Wissen dann auch den Vereinen, die teilgenommen haben, entsprechend zur Verfügung. Und man kann dann, das ist so der zweite Ansatz dabei, weil deswegen habe ich ein Planspiel als Spiel- und Denkraum konzipiert, dann nochmal natürlich aus dieser Sammlung heraus versuchen, ein Konzept zu entwickeln. Was ist für uns jetzt eigentlich wichtig? Wie können wir das Ding angehen? Was sind so die ersten Schritte, um Mitglieder zu aktivieren, Mitglieder zu sensibilisieren? Und da schließt sich der Kreis wieder. Auch das Planspiel kann als Angebot eines Vereins genauso wie eine Vereinsfreizeit gelten, wo ich dann Eltern, Kinder, Beteiligte, Stakeholder, wie das so schön heißt, das ganze Vereinsumfeld, die Vorstände, die Abteilungen entsprechend einlade, daran mitzuwirken. Und ich habe einfach ja, so einen Höhepunkt, wo ich dann sagen kann, das ist mal zu diesem Gedanken, gemeinsam spielen und die Kraft des spielerischen Denkens dann eben auch im Grunde genommen zu lösen und in Konzepte umzusetzen. Das ist der Gedanke des Planspiels.
Okay. Und du machst das zusammen mit deiner Kollegin Julia Büst?
Genau.
Ja, mit Ich kenne sie jetzt persönlich noch nicht. Welche Erfahrung bringt sie jetzt mit?
Wer ist neu in dem Bereich? Im Ehrenamt hat sie gearbeitet für das Deutsche Rote Kreuz entsprechend. Hat dort ehrenamtliche Erfahrungen gemacht. Ich selber kenne Julia schon seit mehreren Jahren. Und wir haben gemeinsam schon als Coach und Trainer entsprechend gearbeitet, sind als Prüfer zusammen bei der IHK. Sie arbeitet auch eben auch ehrenamtlich. Und ist, denke ich, auch so jemand, der prädestiniert ist, dort neue Ideen mit einzubringen und als Spielleitung mit mir zusammenzuwirken dabei. Dieser Kreis derjenigen, die letztendlich verantwortlich wären oder zeichnen für das Planspiel, wird dann noch etwas größer, weil das nicht nur auf den Sport begrenzt sein soll, sondern eben auch die Möglichkeit gibt, alle anderen Vereine, Umweltvereine mit zu sensibilisieren. Sprich also auch, ich habe den NABU schon angesprochen, ob der eventuell dort mit aktiv sein möchte, genauso wie alle anderen Vereine, um an sich mal auch so einen Punkt zu bringen, wo man auch Kooperationen mitdenken kann und mit initiieren kann. Ein Spiel ist zum Beispiel auch, oder eine Aufgabe in diesem Planspiel, ist auch den Kontakt zu Kooperationspartnern zu suchen.
Mhm. Was ja durchaus auch immer wieder gewertschätzt wird durch den Landessportbund und auch durch die Niedersächsische Lotto-Sportstiftung, die sagen ja immer wieder, geht Kooperation ein. Und auch wenn Kooperationspartner an unsere Vereine herantreten, können ja auch Fördergelder bewilligt werden. Es geht ja immer nur darum, dass der Sportverein der Mittelempfänger ist. Und ansonsten kann die Kooperation ja darüber auch refinanziert werden.
Wir können ja auch den Weg mal andersrum machen. Vielleicht ist der Kooperationspartner derjenige, der Fördergelder aus seinem Bereich
vielleicht
letztendlich generiert. Und das ist ja das Reizvolle daran. Ne?
Oh ja, wir zeichnen den Kreis größer.
Ja, richtig. Das ist ja genau das, was, was eben faszinierend ist daran. Ne? Also ich habe früher so in meiner Vereinstätigkeit dann auch, ich habe jahrelang, wie gesagt, Judo-Sport auch trainiert, auch so eine Kooperation gehabt dann. Da gab es mal das Thema sexuelle Übergriffe dann auch, gerade in dem Bereich Judo ist ja sehr stark auch verbunden dann mit Kontakten dann auch und mit Kindern und natürlich über die Geschlechter hinweg dann auch. Und wir haben dann regelmäßig Veranstaltungen mit Wildwasser und Zartbitter gemacht, die sich um diese Kinder gekümmert haben, die dann eben Gewalterfahrungen gemacht haben, machen mussten dann auch. Und es ist so eine bleibende Erfahrung für mich als Trainer auch gewesen, wie gehe ich damit um als 17-, 18-Jähriger, wenn ich merke, dass ein Kind misshandelt worden ist. Ja, und ich stehe da und sage jetzt, ja, wie machen wir das denn? Ich kenne die Eltern, ich kenne das Kind jetzt und ich sehe, dass etwas passiert. Ja, ich stehe da völlig ahnungslos und allein schon aus dieser Hilflosigkeit heraus, dann wirklich gesagt, das möchte ich meinen Übungsleiter nicht mehr zumuten. Sondern die bekommen eigentlich Handlungsleitfaden an die Hand und daraus entstanden sind dann regelmäßige Veranstaltungen dabei für diese beiden Verbände dann eben auch, wo wir gesagt haben, wir haben mehr Handlungssicherheit für unsere Übungsleiter. Und sie haben die Möglichkeit, bekannt zu werden, sowohl mit Eltern als auch mit Kindern, eine Sensibilisierung einfach zu erreichen. Und diese Kooperation war für beide Seiten sehr positiv.
Ich merke, du blickst auf jeden Fall stark über den Tellerrand. Und das ist auch gut. Wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Also, wenn morgen jetzt ein Verein auf dich zukommt und dich fragt, Thomas, ich würde gerne mal was machen. Was wäre jetzt der erste Schritt, den der Verein machen sollte?
Wir werden uns treffen, wir werden ein Erstgespräch dann führen und der Gedanke ist dann, möglichst viele Leute zu gewinnen, die beispielsweise an diesem Planspiel teilnehmen. Das Planspiel ist so, dass es sehr flexibel ist, wir können andere Themen auch bearbeiten und würden dann dieses Thema, den Wunsch, den dieser Verein gerade so dann artikuliert, versuchen, dieses Spiel einzubringen und genau diese Auftaktveranstaltung nutzen, dann etwas zu bewegen in dem Verein. Okay. Damit nicht die Leute, die heute schon aktiv sind, noch mehr Arbeit haben, sondern die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird. Weil das ist einer der Aspekte, die wichtig ist für nachhaltige Vereinsarbeit, dass mehr Leute Verantwortung übernehmen. Weil aus der Erfahrung heraus ist die Engagementquote im Verein immer eine Quote, die noch erhöht werden kann.
Tja, liebe Zuhörer, wir sehen, wir hören, Nachhaltigkeit im Sportverein beginnt oft mit kleinen Schritten, aber sie kann eine große Wirkung haben. Für die Umwelt, für den Verein und für die Gemeinschaft. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Thomas Lehmann für die vielen praktischen Einblicke und Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Ich sage viel Spaß mit dem Planspiel. Ich hoffe, das wird ein Erfolg. Nachfolgeveranstaltungen sind da ja auch durchaus möglich und da bist du auf jeden Fall offen für. Und ansonsten bleiben wir im Gespräch und gucken mal, ob wir uns vielleicht irgendwie auch nochmal nachher treffen, um da praktische Erfahrungen auszutauschen. Ich sag Glück auf. Thomas, vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Möglichkeit, das mal darzulegen. Und ja, ich hoffe, dass wir zum Erfolg des Regionssportbundes, des Sports hier in Hannover und der Umgebung mit diesem Planspiel beitragen können. Herzlichen Dank.
Danke, tschüss. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb-hannover.de. Das war On Air, das Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt's wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.